Er bemerkte aber recht rasch, dass er eben, sobald er anfing zu laufen, Schmerzen bekam in diesem Bein. Es kann natürlich auch ein neurologisches Problem sein, zum Beispiel ein akuter Bandscheibenvorfall. Man muss sich im Klaren sein, dass das seltene Fälle sind. Und ich glaube, wichtig ist es, dass man daran denkt, dass es sich um so eine Problematik handeln könnte, wenn dann entsprechend irgendwie Schmerzen oder Beschwerden auftreten. Das kann dann zu einer sehr gefährlichen Situation führen, im schlimmsten Fall sogar zum Verlust der Extremität, also dass das Bein dann so schlecht durchblutet ist, dass es dann zu Nekrosen, also zum Absterben des Gewebes kommt.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Thorsten Willenberg. Er ist Facharzt für Angiologie, also für Gefäßerkrankungen. Er arbeitet als Belegarzt im Gefäßzentrum Bern im Lindenhofspital in der Schweiz. Nach seinem Studium in Marburg hat er ein Praktikum an der Uniklinik Bern gemacht und ist mittlerweile seit über 20 Jahren dort. Zuerst als Internist und mittlerweile als Angiologe. Wir sprechen heute über einen Mitte 50-jährigen Mann, der mit starken Schmerzen im Bein zu Thorsten Willenberg kam.
Und zwar war es so, dass der Patient ein Hobbyzüchter von Gänsen ist und er hatte versucht, auf seinem Hof eine Gans einzufangen. Dabei hat er sich so breitbasig über sie gestellt, mit den Armen ausgebreitet. Das hat er eigentlich ganz gut beschrieben. Und hat versucht, diese Gans einzufangen, mit den Füßen auf den Boden stapfend. Und dabei kam es dann ganz plötzlich zu einem reißenden Schmerz in der rechten Hüfte und im rechten Bein. Dieser Schmerz führte dann dazu, dass er sich eben akut auf dem Notfall dieser kleineren Stadt vorstellte und dort eben nach medizinischer Versorgung suchte.
In der Schweiz sagt man wahrscheinlich auf dem Notfall vorstellen, das heißt, er ist in die Notaufnahme gegangen. Was haben denn die Kolleginnen und Kollegen dort gecheckt und vermutet und wie haben die ihn versorgt?
Die haben ihn dann empfangen, haben gesehen, dass er keine schwereren Ausfallserscheinungen hatte. Das heißt, er konnte sein Bein bewegen, er hatte eine normale Empfindung im Bein. Er hatte diese Schmerzen und man ging eigentlich ohne größere Vorerklärungen davon aus, dass er da eine muskuläre Verletzung hat. Man sprach von einer Ruptur des Quadrizepsmuskels.
Das ist der große Oberschenkelmuskel.
Richtig.
Und wie haben die Ärztinnen und Ärzte ihn in der Notaufnahme versorgt? Das klingt ja erstmal ziemlich dramatisch, wenn da was rupturiert oder gerissen ist. Was haben sie mit ihm gemacht?
Die haben ihm dann einfach Entzündungshemmer gegeben und ihn dann ihm geraten, er solle sich also nach Hause begeben, das Bein ruhig stellen und die Schmerzen sollten dann eben mit diesen Entzündungshemmern recht rasch abklingen. Es ist natürlich so, dass so eine Sehnenruptur oder eine Muskelruptur auch eine Weile braucht, bis sie abheilt. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Sportler, der einen Muskelfaserriss hat. Das braucht einige Zeit, bis die Schmerzen dann tatsächlich abklingen. Also da redet man von Wochen oder Monaten. Mhm. Und im Prinzip wird sowas aber so konservativ behandelt. Also das wird dann geschont und mit Entzündungshemmern behandelt.
Wie ging es dem Mann denn, als er wieder zu Hause war? Wurde sein Bein besser?
Ihm ging es vorübergehend ein bisschen besser. Er bemerkte aber recht rasch, dass er eben, sobald er anfing zu laufen, Schmerzen bekam in diesem Bein. Und das war etwas, was dann konstant auch Bestand hielt. Also auch in den nächsten Tagen hatte er immer eine belastungsabhängige Schmerzsymptomatik im rechten Bein.
Und was hat er als nächstes gemacht? Er konnte das ja nicht so lange so gut aushalten, dann mit dem immer wieder Schmerzen, wenn er anfing zu laufen. Wie ist er weiter vorgegangen?
Genau, er hat sich dann bei seinem Hausarzt gemeldet. Der Hausarzt war eben sein Vertrauensarzt im Prinzip auch und hatte sich bei ihm vorgestellt. Und der Hausarzt hat ihn dann nochmals gründlich untersucht. Bei dieser gründlichen körperlichen Untersuchung ist dem Hausarzt eben dann aufgefallen, dass der Patient eben ein Pulsdefizit hat. Das bedeutet, dass er wirklich, dass er auf der einen Seite, auf der rechten Seite schwächere Pulse hatte bei der Palpation als auf der anderen Seite. Das heißt, insbesondere der Puls in der Leiste, den man eigentlich sehr kräftig palpieren oder tasten kann, war bei diesem Patienten fast nicht palpabel, während er auf der anderen Seite eben kräftig zu tasten war.
Hat der Hausarzt denn noch so ein bisschen in andere Richtungen geguckt, also Differentialdiagnosen, was es noch hätte sein können, was solche Schmerzen im Bein auslöst? Woran denkt man denn da noch als Hausarzt?
Die naheliegendste Differentialdiagnose bei dieser Symptomatik ist schon die muskuläre Verletzung, die Ruptur, zum Beispiel dieser Teilruptur des Quadrizeps. Es kann natürlich auch ein neurologisches Problem sein, zum Beispiel ein akuter Bandscheibenvorfall. Man untersucht dann meistens die Sensibilität und die Beweglichkeit des Beines, die Kraft, schaut, ob es da Defizite gibt, um sich da dieser Diagnose zu nähern. Das war aber nicht der Fall. Auch die Reflexe kann man prüfen. Er hat eigentlich kein Defizit gehabt. Und im Weiteren ist es dann auch naheliegend, einfach den Pulsstatus zu erheben. Das ist eine recht einfache klinische Untersuchung. Und daran hat der Hausarzt hier zum Glück gedacht.
Und das kennen ja viele Hörerinnen und Hörer, den Puls zu tasten am Arm oder am Handgelenk. Das ist aber ja auch ganz hilfreich, wie Sie sagen, an anderen Körperregionen oder Körperteilen. Können Sie noch mal beschreiben, wo da genau dann der Puls getastet worden ist und wie man sich das vorstellen muss? Bildlich hat vielleicht noch nicht jeder erlebt bei seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin.
Also man kann die Pulse wirklich an verschiedenen Stellen des Körpers tasten. Und im Bereich der Beine ist es vor allem in der Leiste, in der Kniekehle und am Fußrücken und am medialen Fußrand, das heißt auf der Innenseite hinter dem Knöchel. Auch dort kann man in der Regel die Pulse tasten. Das heißt, wenn man jetzt bei diesem Patienten den Puls gesucht hat in der Leiste, dort ein bisschen in der Tiefe, in der Leistenfalte, hat man ihn dort nicht gefunden, während er dann auf der anderen Seite sehr kräftig palpabel war. Und diese Ungleichheit zwischen der rechten und der linken Seite bringt einen dann auf die Idee, dass es sich um ein Gefäßproblem handeln könnte.
Wie ging das dann weiter? Der Hausarzt hatte das festgestellt. Was hat er als nächstes gemacht?
Er hat den Patienten dann zu dem Gefäßspezialisten geschickt, der ihn dann relativ rasch gesehen hat und dort weitere Abklärungen vorgenommen hat. Also er hat dann neben dieser klinischen Untersuchung dann die typischen angiologischen Untersuchungen für ein mögliches Durchblutungsproblem durchgeführt. Das heißt, er hat erstmal eine Druckmessung gemacht von den arteriellen Drücken, den Durchblutungsdrücken im rechten Bein, hat festgestellt, dass die vermindert sind auf der rechten Seite und hat dann im Weiteren eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt, eine Gefäßultraschalluntersuchung, auch Duplexsonographie genannt.
Darf ich da mal kurz einhaken? Blutdruckmessung am Arm kennt jeder und kann man sich gut vorstellen. Wie funktioniert das denn am Bein oder am Oberschenkel?
Genau, das macht man auch am Bein, in der Regel am Unterschenkel und zwar am Fuß. Oberhalb des Knöchels kann man eine Manschette anlegen und die Manschette dann genauso inflatieren, wie man das am Arm auch tut. Und dann mit einer Sonde über dem Fußrücken, mit der man sich vorher den Puls aufsucht, kann man dann feststellen, wie hoch der Druck am Fuß ist. In der Regel ist der Druck über den Fußarterien 10-15% höher als im Bereich der Arme bei gesunden Patienten. Und diesen Druck kann man jetzt auch messen und man korreliert diesen Druck dann auch mit dem Armdruck. Also den muss man dann gleichzeitig messen und bildet dann so einen Koeffizienten, mit dem man dann einen Richtwert hat, um zu schauen, ob die Durchblutung normal ist.
Und in diesem Fall war nun der Blutdruck am rechten Bein deutlich niedriger, haben Sie gesagt. Das war schon sehr auffällig.
Genau, dieser Wert ist normalerweise über 0,9 oder mindestens 0,9. Und bei diesem Patienten war das 0,6. Während er auf der linken Seite, auf dem nicht betroffenen Bein, auf dieser Seite war er also normal, da war er 0,9.
Und Sie haben gesagt, als nächstes wurde ein Ultraschall gemacht. Wie funktioniert das?
Das ist eigentlich, Ultraschalluntersuchung ist ja breit bekannt. Im Prinzip kann man da mit einer einfachen Bildgebung, das heißt, ohne dass man invasiv ist, mit einer Ultraschallsonde dann die Gefäße darstellen, den Fluss in den Gefäßen darstellen und messen und auch sehen, ob es Unregelmäßigkeiten gibt. Man kann das Flussmuster ableiten und anhand dieser Faktoren kann man relativ sicher sagen, dass da etwas nicht stimmt mit der Durchblutung.
Und in diesem Fall war die Durchblutung vermindert, rechts?
Die war deutlich vermindert. Das Signal war abgeschwächt und man hat gesehen, dass das eine Minderperfusion, also eine schlechte Durchblutung ist auf der Seite, ja.
Und dann gibt es ja noch eine Untersuchung, die noch genauer sozusagen ins Gefäß reinguckt. Welche ist das?
Das war dann das CT. Das ist eine Schnittbilduntersuchung, dann eine Computertomographie mit Kontrastmittel. Also Kontrastmittel braucht man, um die Gefäße darzustellen. Und mit diesem CT kann man in der Tiefe dann auch im Becken die Gefäße relativ genau darstellen und auch die Gefäßwand so sehen, dass man also mögliche Veränderungen oder Krankheiten dort entdecken kann, die man vielleicht mit dem Ultraschall im Becken nicht immer so gut sieht, weil das dann doch recht in der Tiefe ist. Und wenn der Patient auch nicht ganz schlank ist, dann kann man das manchmal nicht ganz genau sehen.
Und was konnte Ihr Kollege da dann in der Tiefe sehen? Welches Gefäß war betroffen und was war da genau passiert?
Es war die rechte Beckenschlagader, die betroffen war, die sogenannte Arteria iliaca communis, die einen Einriss von der inneren Schicht der Gefäßwand hatte. Eine sogenannte Gefäßdissektion. Die Gefäßwand hat mehrere Schichten, muss ich das vorstellen, wie so eine Zwiebelschale, die man so kleine, feine Schichten hat. Und die innerste Schicht war sozusagen eingerissen und flottierte im Lumen der Arterie hin und her und verdeckte und versperrte sozusagen den Fluss des Blutes in diesem Gefäß.
Und das heißt, es war sozusagen wie eine Sperre im Gefäß oder zumindest eine teilweise Sperre. Genau. Konnte man darüber erklären, dass sozusagen in Ruhe der Mann gar nicht so viele Beschwerden hatte, aber wenn er dann loslaufen wollte, die Schmerzen wieder kamen?
Richtig, genau. Das ist korrekt so. Also es ist bei Dissektion nicht immer so, dass das Gefäß sozusagen noch durchblutet ist, aber in diesem Fall war es so, dass das Gefäß weiterhin in Ruhe eine ausreichende Durchblutung hatte und sobald der Mann anfing zu laufen, kam es zur Sperre des Blutes und Blut, was dann auch vermehrt ins rechte Bein fließen muss, weil wenn man sich bewegt, ja, der Muskel das beansprucht, der braucht ja mehr Sauerstoff dann für die Bewegung und da reichte dieser Fluss, der in Ruhe noch ausreichte, reichte dann nicht mehr aus für den zu starken Schmerzen.
Und wenn man sich das jetzt nochmal anatomisch, physiologisch vorstellt, ich meine, wir springen, laufen, hüpfen viel in unserem Leben. Das ist ja jetzt ausgelöst gewesen durch diese besondere Bewegung.
Genau.
Ist das, richtig, also kommt genau. Das häufig vor? Das ist ja so ein bisschen überraschend bis erschreckend, dass wenn man einmal aufstampft oder breitbeinig steht und die Gans einfängt, dass dann plötzlich was im Gefäß reißt. Wie ist das anatomisch, physiologisch zu erklären?
Genau, das ist also zum Glück ist das selten. Das ist so spontane, gedeckte Dissektionen gibt, also ohne dass es ein äußeres Trauma gleichzeitig gibt. Erklären kann man sich das durch eine Schwäche der Gefäßwand an dieser Stelle, die dort, die Arterie ist dort recht fixiert und durch diese abrupte, explosive Bewegung hat sich dort diese Wand einfach von innen eben gelöst. Das kann natürlich auch ein Hinweis sein auf eine sekundäre Erkrankung der Gefäßwand. Das war bei diesem Patienten aber nicht der Fall. Wir hatten da auch keine Hinweise, dass da irgendeine sekundäre Erkrankung vorlag. Natürlich ist es so, wenn die Gefäße älter sind, etwas degeneriert sind, gewisse Risikofaktoren vielleicht vorliegen, dass man dann vielleicht anfälliger ist für so etwas als jemand, der jung, gesund ist und keine wesentlichen Risikofaktoren aufweist.
Nochmal zu diesem Vorgang des Einrisses des Blutgefäßes durch eine abrupte Bewegung. Sie sagten, das kommt sehr selten vor. Gibt es denn in der Fachliteratur Fälle, die beschrieben sind? Und wenn ja, welche? Kennt man da einige Einzelbeispiele?
Ja, wir haben die Literatur dazu auch ein bisschen recherchiert dann anlässlich dieses Falles, den wir dann publiziert haben, und haben gesehen, dass es Einzelbeschreibungen gibt, zum Beispiel bei Sportlern. Wir haben ein Beispiel eines Tennisspielers gefunden. Wir haben ein Beispiel eines Ruderers entdeckt. Ich hatte auch einen Fall gefunden, bei dem es sich um einen Golfspieler handelte, der eben bei seinen Schwingbewegungen eine plötzliche Dissektion genau dieser Beckenarterie erlitt. Ich denke, jegliche sportliche Aktivitäten, wo man eben relativ abrupte Bewegungen durchführt, kann potenziell oder dazu führen, dass es eben solche Läsionen entstehen.
Aber Sie haben jetzt die Sportarten aufgezählt, wo es diese Einzelbeispiele gab. Es ging dann schon immer um diese Beckenarterie. Es ist jetzt nicht so, oh, das ist jetzt oben an der Schulter passiert oder
genau.
Am Fuß unten. Das gibt es wahrscheinlich auch, aber Sie haben jetzt nach diesen Beckenarterien-Einrissen geguckt.
Genau, hier, wir haben uns speziell ein bisschen auf diese Region fokussiert. Es gibt natürlich auch Dissektionen an anderen Orten des Körpers. Also häufiger ist es zum Beispiel im Bereich der Halsschlagadern. Auch hier kann es spontan eben zu solchen Einrissen der Gefäßwand kommen. Und im schlimmsten Fall kann das auch zu einem Schlaganfall führen. Zum Glück ist auch das selten, aber auch das ist bekannt und in dem Falle noch häufiger als die isolierte Beckenarteriendissektion, die wir jetzt in diesem Fall erlebt haben.
Sie haben eben gesagt, dass man auch guckt, ob eine zugrunde liegende Krankheit noch sozusagen da ist, die man vielleicht noch nicht erkannt hat, die vielleicht auch Mitursache sein kann für so einen Gefäßeinriss oder Gefäßinnenwandeinriss, muss man ja sagen. Es ist ja nicht das ganze Gefäß dann kaputt gerissen. Was sind das denn für grundlegende oder grundlegende Erkrankungen, die da im Hintergrund sein könnten?
Genau, also grundsätzlich kann das mal eine generalisierte Arteriosklerose sein, dass man einfach schon Verkalkungen und Auflagerungen auf den Arterienwand hat, die dann nicht mehr so stabil ist. Das kann auch die Neigung sein, Aneurysmen zu entwickeln, also eine dilatative Arteriopathie, sagen wir dem, also die Neigung, dass die Gefäßwand sich ausweitet und zu Erweiterungen neigt. Auch hier kann das die Wand schwächen. Und dann gibt es auch genetische Bindegewebserkrankungen, zum Beispiel das Marfan-Syndrom, bei dem das Bindegewebe eine Schwäche hat, die natürlich dann auch die Gefäßwand betrifft und dazu führen kann, dass grundsätzlich diese Dissektionen eher und wahrscheinlicher auftreten können als bei gesunden Patienten.
Das ist ja gut zu wissen, dass man das mal gehört hat, dass man nicht nur sagt, oh, da ist jetzt was passiert und das ist beeindruckend, sondern auch noch weiter forscht. Schwelt da was im Hintergrund, was vielleicht noch gar nicht erkannt worden ist?
Unbedingt,
ja. Nun, das haben Sie die Vorgeschichte rekonstruiert und erzählt. Nun landete der Patient bei Ihnen, denn das Problem war erkannt, aber jetzt musste es ja auch behandelt werden.
Genau.
Sie haben vorhin erzählt, wie Sie den Patienten kennengelernt haben und dass das keiner war, der mal wegen jedem Wehwehchen zum Arzt geht, sondern wirklich schmerzgeplagt war. Wie ging das weiter, als der bei Ihnen im Gefäßzentrum dann ankam?
Genau, also wir hatten ja dann schon die Diagnostik mit dem CT, wir kannten die Bilder schon, wir konnten uns schon ein bisschen darauf einstellen. Der Patient wurde bei uns dann zu einer Kurzhospitalisation in Empfang genommen. Wir haben ihn dann vorvisitiert. Die Befunde im Prinzip ließen sich sofort bestätigen. Mit der klinischen Untersuchung war es für uns als Gefäßspezialisten relativ eindeutig, dass es wirklich da ein Durchblutungsproblem vorlag. Und wir haben dann eine sogenannte Angiografie durchgeführt, also eine Kontrastmitteluntersuchung, bei der wir wirklich von innen das Gefäß untersuchen, also in das Gefäß sozusagen eindringen mit einer kleinen Sonde und über das Kontrastmittel dann diese Dissektion und diese Läsion genau darstellen können. Und bei dieser Untersuchung haben wir das gleich in Behandlungsbereitschaft absolviert. Das heißt, wir waren schon darauf vorbereitet, dann diese Dissektion zu behandeln. Und das Ganze haben wir dann eben mit einem Stent abgedeckt, also einer Gefäßstütze, so einem Gitterchen, mit welchem dann diese sich bewegende Membran sozusagen an die Wand gelegt wird und der Blutfluss dann wieder hergestellt werden kann.
Wie lang dauert so ein Eingriff ungefähr?
Eine Stunde. Es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell man sich orientieren kann, wie schnell man sicher ist, wo man diesen Stent absetzt. Das hängt ein bisschen von den Umständen ab, aber ich denke, in der Regel würde ich denken, eine Stunde ist ausreichend.
Und wann ging es dem Patienten besser?
Sehr schnell. Das ist ein sehr dankbarer Eingriff, weil der Patient unmittelbar nachdem der Stent gesetzt ist, eigentlich eine normale Durchblutung in den Beinen hatte. Und das merken die Patienten auch oft auch rasch. Sie spüren dann oft ein Wärmegefühl in der Extremität, die behandelt wurde. Und auch die Schmerzen beim Laufen sind eigentlich sofort weg gewesen. Der Patient muss natürlich nach dem Eingriff erstmal ein paar Stunden liegen bleiben, damit es nicht zu einer Nachblutung kommt in den Leisten. Dort, wo man die Arterie punktiert hat, das muss erst verheilen. Aber nach 6 Stunden durfte er aufstehen und konnte eigentlich dann normal laufen.
Und wie lange musste er dann noch in der Klinik bleiben?
Wir haben ihn dann eine Nacht noch überwacht und am nächsten Tag noch nachkontrolliert. Haben nochmal diese Druckmessung, von der ich vorhin berichtete, zur Kontrolle durchgeführt. Und die war aber dann bereits normalisiert. Haben die Punktionsstellen kontrolliert, das heißt in der Leiste geschaut, ob es nicht zu einer Nachblutung kam. Und das war alles in Ordnung bei diesem Patienten. Und da konnte also ein sehr gutem Allgemeinzustand und auch recht glücklich wieder entlassen werden.
Zum Abschluss hätte ich 2 Fragen. Also zum einen ist dem Hausarzt ja ein Dank sicherlich auszusprechen, dass er dann nochmal genauer nachgeforscht hat. Das ist ja, glaube ich, gar nicht immer so selbstverständlich, ne? Dass dann wirklich auch überall geguckt und getastet und sich die Zeit genommen wird. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen oder wie Sie das im Alltag erleben.
Das kann man sicher unterstreichen. Und ich denke auch, dafür ist dieser Fall exemplarisch, dass der Hausarzt da eine wichtige Rolle hat und dass er mit einer einfachen, aber gründlichen Untersuchung oftmals eben schon die richtige Spur findet, die dann auch dazu führt, dass man den Patienten dann zum richtigen Spezialisten weiter verweist und dass dann das Ganze schon in der richtigen Bahn ist. Also hier hat der Hausarzt eine sehr gute Arbeit gemacht und hat dem Patienten Marsch geholfen, um dieses Problem dann schnell in den Griff zu bekommen.
Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ich sage jetzt mal, man wäre noch weiter davon ausgegangen, da ist vielleicht eine Muskelfaser angerissen, nimm mal weiter dein Ibuprofen oder deine Schmerzmittel, wenn das jetzt noch tagelänger so gelaufen wäre und eben nicht die Pulse getastet worden wären. Was passiert denn bei so einer Gefäßdissektion im Bein oder könnte passieren?
Wenn es unglücklich verläuft, kann es eben dazu kommen, dass sich Gerinnselchen bilden in dem Gefäß, dort wo das Blut gestaut ist. Und die Gerinnsechen dann peu à peu das Gefäß ganz verschließen, vielleicht sogar nach unten wegschwimmen, also in den unteren Teil des Beines und dort die Gefäße verstopfen. Und das kann dann zu einer sehr gefährlichen Situation führen, im schlimmsten Fall sogar zum Verlust der Extremität, also dass das Bein dann so schlecht durchblutet ist, dass es dann zu Nekrosen, also zum Absterben des Gewebes kommt. Das wäre sozusagen die schlimmste Version.
Also zum Glück hat diese Geschichte ein doch relativ zügiges und gutes Ende gefunden. Meine Abschlussfrage an Sie als Gefäßspezialist, wenn Sie so im Alltag erleben, was alles passieren kann, also man stampft auf dem Boden und dann gibt es einen Einriss in der Gefäßinnenwand und Sie haben ja ein paar Beispiele genannt. Sind Sie jetzt besonders vorsichtig im Alltag oder beim Sport? Machen Sie nur Yoga?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin nicht vorsichtig und bleibe da weiterhin mutig und optimistisch. Man muss sich im Klaren sein, dass das seltene Fälle sind. Und ich glaube, wichtig ist es, dass man daran denkt, dass es sich um so eine Problematik handeln könnte, wenn dann entsprechend irgendwie Schmerzen oder Beschwerden auftreten. Aber ich glaube, man sollte auch unsere Hörer da nicht verunsichern. Man darf also durchaus mutig bleiben.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.